wunderschönen guten Tag. Nachdem meine letzte Folge von meinem Computer gelöscht wurde, versuchen wir es jetzt nochmal ganz spontan. Dann heute jetzt erstmal mit einem anderen Thema, und zwar das Thema persönliche Abgrenzung. Weil das scheint ein Thema zu sein, was viele da draußen beschäftigt, gerade im Dienstleistungsbereich. Und das ist ja gerade die große Krux. Wir sind im Dienstleistungsbereich unseren Kundinnen besonders nahe und bauen auch irgendwie eine Beziehung auf. Aber wie setzt man eine Grenze? Wie schützt man sich auch so ein bisschen vor diesem persönlichen Kontakt und wie kann man vielleicht auch sich von gewissen Kundenbeziehungen trennen? Darum geht es heute in dieser Folge und nehme dich da ein bisschen mit, wie meine Reise da war, das zu lernen, weil leider müssen wir das meistens lernen, indem wir schlechte Erfahrungen machen. Also im besten Fall lernen wir das dann irgendwann, wenn wir immer wieder schlechte Erfahrungen machen, weil ich glaube, jeder Dienstleistende da draußen kennt dieses Gefühl. Man gibt seiner Kundin, seinem Kunden den kleinen Finger und der heißt Arm, Schulterblatt, linker Lungenflügel, alles ist weg. Und trotzdem schaffen wir es nicht beim nächsten Mal darauf zu achten, dass das nicht so schnell passiert. Und ich kann da Bücher füllen mit Menschen, bei denen ich dachte, das sind meine Freunde, obwohl sie in erster Linie Kunden waren. Und das dürfen wir einfach nicht vergessen. In erster Linie sind es Kunden, keine Freunde. Und eine Nachricht, die das ganz gut zeigt, kam von einer Followerin von Instagram an mich ran, in der sie schrieb, dass sie in der dritten Generation einen Friseurladen jetzt übernommen hat in der Familie und ihre Mutter vor kurzem verstarb. Ihre Mama ist halt fast wortwörtlich in diesem Salon gestorben. Überleg mal, dritte Generation, das ist schon krass. Das heißt, man hat natürlich auch generationsübergreifend Kunden und sie haben zu ihrer Beerdigung 200 Stammkunden eingeladen. Und am Ende sind zwei gekommen. Mich wundert diese Enttäuschung darüber nicht. Weil ganz ehrlich, wir müssen uns mal in die andere Seite reindenken. Wir sind ja auch irgendwo Kundinnen bei irgendwelchen Dienstleistenden. Auch wenn ich jemanden besonders mag und sich daraus eine Freundschaft irgendwie ergibt. Wenn diese Freundschaft aber nur im Dienstleistungszweck besteht, ist es keine Freundschaft. Geht man darüber hinaus essen, was trinken, lädt den einen oder anderen nach Hause ein, dann können wir nochmal drüber sprechen. Ich glaube aber auch dann, dass der oder diejenige auch zur Beerdigung kommen würde. Aber wenn eine Freundschaft nur im Dienstleistungszweck besteht, ist es keine Freundschaft. Deswegen wundert es mich nicht, dass so wenig gekommen sind, weil stelle ich mir das jetzt vor, dass ich so 30 Jahre bei einer Friseurin bin, mit der ich mich richtig gut verstanden habe und ihr natürlich auch meine Probleme erzählt habe und sie hat mir sicherlich auch ihre Probleme erzählt, würde ich es irgendwie komisch finden, zu ihrer Beerdigung zu gehen, bin ich ehrlich, wenn wir sonst darüber hinaus keinen Kontakt hatten. Und ich glaube, das ist das grundlegende Problem, dass wir in diese Kundenbeziehung zu viel reininterpretieren. Ich weiß, das hört sich super hart an, aber am Ende leidet doch immer der Dienstleistende darunter und nicht der oder die Kundin, oder? Warum? Weil wir für diese Menschen Dienstleistende sind. Und das sind die Rollen, die uns einfach mal klar werden sollten, damit wir uns vor Herzschmerz schützen, ganz ehrlich. Und ich habe auch schon Mädchen, Frauen in meinem Alter damals 21, 22 Jahre in meine Selbstständigkeit mitgenommen. Die habe ich vorher bei meiner Angestellten-Tätigkeit halt auch noch bedient. Dann habe ich sie, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, weil ich musste 2-3 Monate überbrücken, auch zu Hause gemacht. Dann kam noch der Freund dazu, dann war ich da, dann haben wir nach dem Essen auch Pizza bestellt und man hatte halt ein freundschaftliches Verhältnis. Aber diese Freundschaft füllte meine Dienstleistung. Darüber hinaus haben wir uns nicht nur zum Kaffee trinken oder nur zum Pizzaessen verabredet, sondern es war immer die Dienstleistung da mit im Boot. Diese Kundin habe ich jahrelang mitgezogen, Ausnahmen gemacht, dazwischen gequetscht, wir kennen's. Und dann wurde ich schwanger. Und im 6. Monat hatte ich einen Tag, da ging es mir wirklich nicht gut und ich hatte wirklich auch Angst um mein Baby, weil ich hatte plötzlich so Schmerzen, dass meine Aushilfe damals dann diese Kundin angerufen hat, weil sie hätte in 2 Stunden einen Termin gehabt, aber ich musste halt unbedingt zum Arzt. Und ihr gesagt hat, dass Sam jetzt zum Arzt muss, ihr geht's nicht gut und dass wir uns melden, sobald wir eine Möglichkeit haben, ihren Termin anders zu vergeben, weil auch da haben wir nur einen nach dem anderen bedient. Wir hatten ja auch nur 3 Vollzeitkräfte, also mit mir ja auch noch am Stuhl. Die Problematik war, dass ihre beste Freundin am Wochenende halt geheiratet hat und diese Kundin wollte dann mich persönlich sprechen. Ich war aber out of order. Ich war zwar noch im Laden, weil ich musste erstmal sitzen. Das ging alles ein bisschen schnell. Und die Kundin wollte mich unbedingt sprechen. Dann habe ich meiner Aushilfe gesagt, ich bin jetzt nicht zu sprechen. Das hat meine Aushilfe auch gesagt und sie fand das eigentlich eine Unverschämtheit, dass ich mich nicht persönlich bei ihr gemeldet habe. Da fing das schon an. Dann ich zum Arzt, Kontrolle, alles okay. Ab dem Tag musste ich halt aufpassen, also musste ich daraufhin eine Konsequenz ziehen, dass ich halt nicht mehr am Stuhl stehen konnte, weil die Gefahr war, dass meine Tochter zu früh kommt. Und an dem Abend, als ich das für mich erstmal verdauen musste, weil ich wusste, okay, ich brauche jetzt schnell jemanden, der einspringt, der meine Kunden übernehmen kann. Und ich musste mich ja auch mit dem Gedanken anfreunden, dass ich ja ab sofort jetzt weniger arbeiten muss, anstatt so lange, wie ich eigentlich noch wollte. Und bekam von dieser Kundin, wo ich dachte, man wäre ja irgendwo befreundet, einen ellenlangen Text, eine ellenlange WhatsApp-Nachricht auf meine private Nummer, die sie natürlich hatte. Und ich habe nur die ersten zwei Zeilen gelesen, weil ich auch schon damals dachte, okay, alles, was ich jetzt danach lese, wird mir nicht weiterhelfen. Verletzt mich nur und ärgert mich nur. Deswegen kann ich nicht genau sagen, was da drin stand, aber grob ging es halt darum, mir zu sagen, dass es so nicht geht und dass ich sie ja auch hätte bitte persönlich anrufen sollen und bla bla bla. Ich habe sofort auch meinen Aushilfen, die damals die Terminkoordinierung für unseren Salon gemacht haben, gesagt, dass diese Person ab sofort keinen Termin mehr bei uns bekommt. Weil ich fand das so eine Unverschämtheit, wie sie sich versucht hat, über mich zu stellen, auch in der Situation jetzt gerade. Ich meine, es ist eigentlich egal, warum ein Dienstleister jetzt gerade nicht mehr arbeiten kann, aber es war auch noch so offensichtlich, ich war schwanger, ich hatte Angst um mein Kind. Na, es kam so viel zusammen, auch emotional für mich, und dann muss ich mir sowas anhören. Für jemanden, zu dem ich immer nach Hause gefahren bin, für den ich immer eine Ausnahme gemacht habe, für den ich immer eine Lösung gefunden habe. Und hätte diese Person sich nicht so benommen, wie sie sich benommen hätte, wäre am nächsten Tag abends noch ein Termin für sie frei gewesen. Aber ich habe dann für mich entschieden, dadurch, dass sie sich so aufführt, verzichte ich lieber auf das Geld, als ihr jetzt noch mal einen Gefallen zu tun, nachdem sie sich so mir gegenüber verhält. Und das war der letzte Tropfen, der dazu geführt hat, dass ich sage, ich mache hier keine Ausnahmen mehr. Jeder spielt hier nach meinen Regeln und habe auch für mich entschieden, dass das anderen gegenüber ja auch eigentlich gar nicht fair ist. Weil ich ja auch ganz viele tolle Kunden habe, die sich an die Regeln halten, die nicht Schulterblatt und Lungenflügel noch zu meinem kleinen Finger haben wollen und damit völlig fein sind und meine Grenzen respektieren. Und was ich auch damit gelernt habe, war, dass ich auch so meine Mitarbeitenden schütze. Ich habe es erst letztens noch bei meiner rechten Hand beobachtet, weil sie eine Neukundin hatte, die auch neu in der Stadt war und mit Freunden so ein bisschen, sie braucht neue Freunde und muss jemand Neues kennenlernen. Und Romy hat dann gesagt, ey, wenn du auch viel Sport machst, können wir uns ja mal treffen, bla bla bla. Ne? Also das war direkt auch so eine Ebene, die gepasst hat. Und Romy kann das ja gerne machen. Das Tolle ist ja daran, dadurch, dass ich klare Vorgaben habe, kann sie trotzdem jetzt nicht anfangen, diese Kunden rein theoretisch irgendwie zu bevorzugen. Sie wird das nicht machen, aber sie hat auch nicht die Möglichkeit dazu, weil jeder Kunde die gleichen Möglichkeiten hat, bei uns einen Termin zu bekommen. Und das schützt auch die Leute, weil wo zieht man die Grenze? Weil ehrlicherweise führen wir ja auch so eine Zweiklassengesellschaft ein. Ich entscheide nach meiner Nase, wen ich mag. Und wen ich nicht mag und den ich mag, der kriegt einen Vorteil. Ist eigentlich auch nicht nett. Ist auch kein schöner Wert. Und da müssen wir uns auch alle mal ein bisschen an die eigene Nase packen, warum es uns so schwerfällt, Nein zu sagen. Wir leben in einer Generation, gerade so 30 aufwärts. Da haben wir leider beigebracht bekommen, oft, dass wir uns Liebe durch Leistung erarbeiten müssen. Das heißt, wir werden gemocht, wenn wir Ja sagen. Frauen leider noch mal mehr als bei Männern. Deswegen fällt es uns oft so schwer, Nein zu sagen, weil wir dann bewusst wissen, das mag unser Gegenüber gerade nicht. Und erst wenn wir für uns aufdröseln, warum es uns wichtig ist, dass wir das aber wollen, können wir anfangen, daran zu arbeiten, dass es nicht das Wichtigste ist. Dass es eben nicht wichtig ist, von Kunden gemocht zu werden. Es ist schön in der Dienstleistung selbst, aber darüber hinaus ist es eigentlich nur ein Ausnutzen. Weil von einer guten Kundenbeziehung profitiert nur der Kunde. Wenn ich mich gut mit meiner Kosmetikerin verstehe, dann schiebt sie mich vielleicht noch dazwischen. Oder ich darf früher kommen oder später kommen und bla bla bla. Aber ich bezahle ihr ja deswegen nicht 50 Euro mehr für ihren Umsatz. Mal Trinkgeld mal von abgesehen. Also wer diese Grenze halt wahrt und aufrechterhält, sind wir selbst. Und so fangen wir vielleicht auch an, aufzuhören, Verständnis zu erwarten, dass wir erwarten, dass Kunden einfach so mitspielen, wie wir das gerne hätten und auch auf unsere Energien aufpassen. Nein, das müssen wir schon selber machen. Und was wir alles da rein interpretieren, lese ich immer in euren Nachrichten. Hier hat auch jemand geschrieben, ich habe diese Woche eine langjährige Kundin verloren, da sie nicht mehr zufrieden ist. Ich nehme mir das sehr zu Herzen. Hattest du sowas auch schon mal? Und habe ich geschrieben, ja klar, hatte ich sowas auch schon mal. Und es ist eine gute Lehre, sich beim Thema Beziehung auf die Menschen zu konzentrieren, die wirklich deine Freunde und deine Familie sind. Und ich glaube, Da liegt der große Knackpunkt, sich zu reflektieren, um zu gucken, worauf fokussieren wir uns hier eigentlich. Weil wir stellen ja auch unsere Arbeit und diese Beziehungen darin so in den Vordergrund, dass wir vielleicht ja auch die Beziehungen vernachlässigen, die wirklich Substanz und wertvoll sind. Wir haben vielleicht eine Partnerin, einen Partner, Freunde, Familie, ausgesuchte Familie und die brauchen unseren Fokus. Am Ende ist es nur ein Job. Und ich habe erst letztens gelesen, mach deine Selbstständigkeit und deinen Job niemals zur ersten Priorität. Und ich weiß, wie schwer das ist. Wenn wir aber den Fokus wieder auf die richtigen Menschen legen, ist uns das, was so in unserem Job passiert, ein Nebenkriegsschauplatz. Das darf nicht so viel Raum in unserem Leben einnehmen. Kunden kommen, Kunden gehen. Wichtig ist, dass das Unternehmerische und das Unternehmen bleibt. Das ist ähnlich wie mit Mitarbeitenden. Und sie hat dann da aufgeschrieben, ich habe mir immer gesagt, ich kann es nicht allen recht machen. Bei ihr war es nun hart, da wir uns auch privat sehr gut verstanden haben. Und habe ich geschrieben, ja, aber in erster Linie ist es eine Kundin. Und dann schrieb sie, ja, auf jeden Fall. Ich frage mich nur, warum es einem dann so nahe geht. Und dann habe ich geschrieben, weil man zu viel reininterpretiert, was nicht da ist. Da hat sie sich erwischt gefühlt und sagte, da hast du recht. Wir interpretieren in Kundenbeziehungen zu viel rein. Und der Einzige, der darunter leidet, sind wir selbst. Kunden suchen sich dann anderen Dienstleistenden. Die ärgern sich dann kurz und machen dann weiter. Aber sie werden, ich habe noch nie, wirklich noch nie einen Kunden reden hören nach dem Motto, oh nein, meine Friseurin will mich nicht mehr bedienen, obwohl wir doch so gut befreundet waren. Also das habe ich wirklich noch nicht gehört. Leute, konzentriert euch auf die Beziehungen, die wirklich wertvoll sind im Leben. Und ich weiß, wie schwer es manchmal ist, da den Fokus richtig zu setzen. Aber am Ende, auch wenn es unsere Selbstständigkeit ist, ist es nur ein Job. Wir haben einen anderen Arbeitgeber. Ich sage immer, wir haben Vaterstaat als Arbeitgeber, die Steuern als Arbeitgeber. Und es ist ja auch richtig, sein Herzblut ins Unternehmen zu stecken, aber doch bitte nur bis zu einem gewissen Grad. Weil mit etwas Abstand lässt es sich auch gelassener durch die Selbstständigkeit leben. Und manche müssen halt 2-3 Mal eins auf die Fresse bekommen. Aber wichtig ist, danach eine Lernkurve zu haben und daraus zu lernen. Und trotzdem kann man gute Kundenbeziehungen führen. Trotzdem kann man gute Mitarbeitendenbeziehungen führen. Aber mein Wohl, meine Energie und meine Emotionalität gehört dann nur bis zu einem gewissen Stück rein und das schützt mich und das macht mich trotzdem nicht kalt. Ich bin trotzdem großzügig und liebevoll und wohlwollend und hänge auch an meinen Leuten, aber ich kann das gut von mir fernhalten, weil die richtigen Beziehungen, die sind wichtiger. Keiner meiner Mitarbeitenden würden mich ja auch über ihren Partner stellen. Also vollkommen nachvollziehbar, so sollte das auch nicht sein. Mein Partner ist die wichtige Beziehung, die Beziehung zu meiner Tochter, zu meinem Inner Circle. Die pflege und hege ich und da kann man nochmal Verständnis aufbauen, falls ein Missverständnis im Raum ist. Aber wenn Kunden diese Kundenbeziehung beenden, weil sie deine Grenzen nicht mehr respektieren, hat das nichts mit dir zu tun. Und ich habe letztens unter einem Post von mir gelesen, dass Abgrenzung immer so hart ist für diese emotionale Branche. Distanz hört, würde sie da lieber hören, aber es ist keine Distanz, es ist wirklich eine Abgrenzung. Jeder hat sein Paket zu geben. Ich gebe mein Paket, Unternehmen, Öffnungszeiten, Preise, unter den und den Voraussetzungen machen wir Kundinnen. Punkt. So, und dann kann jeder Mensch da draußen sich aussuchen, ob er diese Anforderungen gerecht werden möchte oder nicht. Aber es gibt keine Möglichkeit, diese Anforderung für sich so zu verändern, dass es für den da draußen passt. Das funktioniert nicht. Das ist ähnlich wie, dass ich nicht zu McDonald's gehe, um eine Pizza zu bestellen und beschwere mich dann, dass es keine Pizza gibt. Ich suche mir den Laden aus, der mir das gibt, was ich haben möchte. Und da finde ich schon, dass Kunden und Endverbraucher einfach eine Hohlschuld haben. Ich habe eine Bringschuld, zum Beispiel, dass ich eine Preisliste online stelle, dass ich so gut ist, wie es geht, mein Unternehmen positioniere mit meinen Werten, mit meiner Zielgruppe, mit meinen Preisen, mit meiner Expertise. So, und jeder Endverbraucher hat dann die Hohlschuld in dem Sinne, dass sie sich die Informationen holen, um sich dann Dienstleistern auszusuchen. Und ich glaube, gerade auch die Friseurbranche hat darunter gelitten, weil wir Dienstleistenden es zu lange zu vielen Kunden versucht haben, recht zu machen. Und jetzt beschweren wir, dass wir nicht wirklich respektiert werden, nicht wirklich wertgeschätzt werden und dass es dann doch die ein oder anderen Arschlochkunden gibt, die uns das Leben versuchen, schwer zu machen. Ja, natürlich, weil diese Kunden sind es doch gewohnt, dass es jahrelang funktioniert hat. Jetzt kommt dann plötzlich ein Dienstleister um die Ecke und sagt, Frau Müller, so aber nicht. Das ist doch im Kleinen auch ein gutes Beispiel dass wir ja auch keine Ansatzfarben mehr anbieten, weil es nicht zu unserer Expertise passt. Wir sind die ansatzfreie Zone. Wir haben so unsere Nische gefunden, unsere Positionierung. Und dass doch wirklich da Beschwerden kommen, dass wir keine Ansätze mehr färben. Also von Kunden, die noch nicht da sind, die noch nie bei uns waren. Wir reden jetzt nicht von Kunden, die bei uns waren, bei denen wir beim letzten Termin gesagt haben, Frau Müller, Sie bekommen jetzt das letzte Mal von uns eine Ansatzfarbe. Beim nächsten Mal können Sie eine Alternative haben, das können wir Ihnen anbieten, oder Sie müssen sich leider einen neuen Friseur suchen. So sind wir damit umgegangen. Von denen haben wir noch nicht mal Beschwerde bekommen. Natürlich, die einen gehen zu einem anderen Friseur, weil sie 100% Grauabdeckung haben möchten. Und ich kann es total verstehen, Leute. Ich bewerte damit keine Ansatzfarben. Ich habe nichts Persönliches gegen Ansatzfarben. Die anderen haben die Alternative ausprobiert, dann war das aber nichts für sie. Und manche sind geblieben, weil sie mit der Alternative ganz glücklich sind. So, wer sich aber beschwert, sind Menschen, die noch gar nicht bei uns waren, dass wir keine Ansatzfarbe anbieten, weil wir sind ja am Ende die Dienstleister und wir müssen uns auch bitte anpassen. Und das ist doch die Denke, worunter die Branche gelitten hat. Würden wir anfangen, an einem Strang zu ziehen und jeder positioniert sich für sich und für das, wofür er stehen möchte, dann wären wir ganz anders aufgestellt und würden auch ernst genommen werden. Bin ich mir sicher. Aber weil wir immer jemanden haben, der es doch noch für günstiger macht, vielleicht noch umsonst macht, einfach um gemocht zu werden, um diesen Menschen da entgegenzukommen, weil irgendjemand muss es ja tun, haben wir die Kacke, die wir heutzutage haben. Das ist in der Branche, zieht sich das komplett durch, in der Friseurbranche, wirklich. Und ich bin jetzt mal auf einem ganz anderen Level und es kommen ja Firmen auf mich zu, die wollen mich als Speaker haben. Das Hair Festival zum Beispiel ist ein ganz, ganz großes Beispiel dafür. Das Hair Festival hat mich 6 Wochen vor Termin angefragt, ob ich da was machen möchte. 6 Wochen. Das ist nichts. Der Termin stand aber ja schon ein Jahr fest. Weil sie gedacht haben, oh, da stand auch noch nichts. Also es ist jetzt nicht so, dass sie erst nach sechs Wochen vorher gedacht haben, oh, wir fragen jetzt mal die Sam, sondern da stand noch nichts. So gut wie nichts. Dann sagten die, ja, ich könnte ihnen ja mal ein Konzept unterbreiten. Und was ich mir so vorstellen würde, sie wollen das Unternehmertum ja auf das Festivalgelände bringen, bla bla bla. Und netterweise hat man mir auch noch gesagt, sie kennen auch sonst niemanden, der es gerade tut. Also die Themen, die ich halt so kommuniziere. So, gut. Machen wir. Beim zweiten Termin hat sich dann herausgestellt, dass ich dafür kein Geld bekomme. Jetzt werden manche sagen so, ja, mein Gott, also man macht ja was für die Branche und so. Ja, ja, dass ich damit nicht reich werde, ist mir klar. Aber wir haben denen ein Konzept auf die Beine gestellt und am Ende haben wir nichts bekommen. Ich habe 3 meiner Mitarbeitenden mitgenommen, Videografin, meine Zeit, meine Expertise und habe dafür 0,0 Euro bekommen. Im besten Fall kriegen wir die Reisekosten erstattet. Habe noch 2 Unternehmerinnen eingeladen, damit es nicht immer um mich geht, sondern um das Unternehmertum, um auch Sichtbarkeit für andere tolle Unternehmerinnen zu schaffen. Habe mich fast schon schlecht gefühlt, dass sie jetzt nur wegen mir gekommen sind und sonst nichts davon hatten. Die Problematik ist aber, hätte ich das nicht gemacht, dann hätte es jemand anderes gemacht. Für nichts, für immer. Und ich weiß, was die Leute da bekommen und nicht bekommen. Und es ist so krass, weil wir sind so verschworen, dass wir sagen, wir möchten, dass die Branche wächst. Wir möchten Ernsthaftigkeit. Wir möchten ja auch irgendwo alle Wirtschaftlichkeit. Aber wir wollen trotzdem, dass es jeder macht, um es zu machen. Anderes Beispiel. Der Friseurverband NRW hat mich angefragt nach dem Motto, wir wollen Community zusammenbringen. Einmal die Community vom Friseurverband NRW und meine Community, um auch diesen Verband etwas aufzuwerten, weil ist ja ein bisschen eingestaubt und. Die haben mich mit den Worten versucht zu locken, dass mein Gesicht, ich kann die Frontfrau da sein in diesem Duo mit demjenigen, der sich das mit mir vorstellt. Mein Gesicht kann überall auf Plakaten sein, das wäre überhaupt gar kein Problem und das kann auch bundesweite Kampagnen fahren und da kriege ich ja auch so viel Aufmerksamkeit und bla 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 bla. Und es war ja auch erstmal alles ganz schmeichelnd und habe dann aber überlegt, was habe ich denn jetzt wirklich davon? Also sie wollen mein Gesicht haben, um den Verband aufzuwerten, kann aber trotzdem nicht wirklich irgendwo mitsprechen. Weil das ist ja dann wieder so ein Geknüngel, das muss man ja leider sagen. In den Innungen und in den Verbänden sind's ja so, ist ja so ein Geknüngel, weil der eine kennt den anderen und weil, ich weiß nicht, ob es schon mal jemand gehört hat, aber das habe ich jetzt gelesen, weil wie kann es denn sein, dass der Kalligrafie-Cut jetzt auch in den Prüfungsausschuss geht? Also wie kann das denn eigentlich funktionieren? Was ist das eigentlich für eine Frechheit, dass damit überhaupt jemand Geld verdienen darf. Weil wenn jetzt ein Azubi sagt, er würde gerne den Schwerpunkt Kalligrafie machen, muss ja erst der Unternehmende so eine Lizenz kaufen, damit man das in diesem Salon ja auch beibringen und ausführen kann, oder? Das heißt, einer mit ein paar anderen bereichert sich wirtschaftlich davon. Wie kann das sein? Also das geht nicht in meinen Kopf rein. Und das ist ja auf politischer Sicht in dieser kleinen Bubble ein so gutes Beispiel dafür, was im Großen und Ganzen mit dieser Welt eigentlich verkehrt geht, weil immer jemand es macht, um sich selbst davon zu bereichern. Sie möchten aber kein Geld in die Hand nehmen, um gute Leute, die wirklich hart gearbeitet haben, zu fördern und zu fordern, um Sichtbarkeit zu schaffen. Wir haben das Angebot vom Friseurverband NRW abgelehnt, weil sie sagten zwar, sie hätten sich mit mir beschäftigt, aber dann muss man halt auch sehen, dass es mir nicht darum geht, dass mein Gesicht auf irgendwelchen Plakaten gedruckt wird für einen Verein, der wirklich auch eine Generalüberholung braucht. Dass ich auch da wieder über den Umgang mit Azubis gehört habe, weil es ist ja auch ein Arbeitgeberverein, da könnte ich einfach nur brechen. Völlig falsche Ansätze, aber das wird sich auch mit der Einstellung nicht ändern. Ja, dafür müsste man auch wirklich Platz für gute und junge Leute machen. Und da würde ich mir gerne mal wünschen, dass da jemand Bezug nimmt. Ist es wirklich so, dass in NRW es so geregelt ist, dass die Auszubildenden mittlerweile eine Hohlschuld haben? Also Arbeitgeber oder Ausbilder haben gar keine Bringschuld mehr, sondern die Auszubildenden haben eine Hohlschuld. Da denke ich mir, ich mit 17 Jahren hätte mich nicht getraut, meinem Chef vorzulegen, was ich alles brauche. Ja, anders. Ich hätte es mich vielleicht getraut, ihm das vorzulegen, aber ich hätte mich nicht getraut, ihm hinterher zu rennen deswegen. Wie kann man es den Arbeitgebenden denn da noch leichter machen mit der Verantwortung? Man kann ihnen die Verantwortung nicht abnehmen. Und dieser Mensch, der saß, war wohl auch Lehrlingswart oder Lehrlingsobermeister, was auch immer. Ich komme auch nicht ganz so klar mit den ganzen Staaten, mit dem Statusnamen. Bei ihm würden ja dann auch die Auszubildenden anrufen, die unzufrieden wären. Und da habe ich gefragt, wie oft klingelt denn dann so dein Telefon? Sagt er, 2-3 Mal im Jahr. Da denke ich, wo ist denn die Dunkelziffer? Ich war letztes Jahr in den Berufsschulen unterwegs. Da saßen noch 25 Friseurlehrlinge von ganz Düsseldorf. Und als ich gefragt habe, wer will denn Friseur bleiben, haben sich 2 gemeldet. Weil die anderen immer noch ausgebeutet werden, sich nicht drum gekümmert wird, was sie lernen müssen. Und dann sagt man ja, aber sie sind ja selbst dafür verantwortlich. Ein Azubi hat doch keine Ahnung. Wenn ich gerade in den Beruf gehe, kriege ich vielleicht Unterlagen und so. Aber Eigenverantwortung muss man auch erstmal lernen, weil meistens kommen die doch von zu Hause. Ich habe, bevor ich eine Ausbildung begonnen habe, noch nie im Arbeitsmarkt irgendetwas getan. Ich hatte das ein oder andere Praktikum, aber das war es halt auch. Aber jetzt sagt man natürlich, die jungen Leute sind halt dann selber schuld, wenn sie sich nicht drum kümmern. Ja, noch einfacher kann man es ja nicht machen, oder? Zusätzlich habe ich gehört, dass man darüber nachdenkt, einen kleinen Gesellenbrief zu machen, bevor man einen großen Gesellenbrief bekommt. Das heißt, es wird halt vielleicht noch einfacher sein, Friseur zu werden. Aber das ist doch der komplett falsche Ansatz, oder? Sehe ich das verkehrt? Es sollte nicht einfacher sein, es sollte eigentlich genau andersrum sein, sondern elitärer. Dass man wirklich nach der Ausbildung einen fundierten, gleichen Wissensstand hat. Jeder Lehrling. Dass man ihn wirklich auf freie Menschen, auf Endverbraucher loslassen kann. Anstatt zu sagen, nach einem Jahr, wenn du ein bisschen Ansatz färben, ein bisschen schneiden kannst, kriegst du schon mal einen kleinen Gesellenbrief, kannst schon mal arbeiten. Sag mal, da dreht sich bei mir der Magen um, weil das wird das alles nur noch schlimmer machen. Weil dann ist es ja auch noch, also dann ist es ja gar nicht mehr schwer, Friseur zu werden. Und dann geht es halt darum, wieder schnell mal eben irgendwie Geld zu verdienen als Plan B, wenn man gerade vielleicht nichts anderes hat als Ausbildungsstelle oder als Idee. Würde man aber den Beruf ein bisschen höher ansiedeln, eine gute, fundierte und auch moderne Ausbildung nahezubringen, mit einem hohen Wissensstand, mit einem gleich hohen Wissensstand, anstatt auch Azubis durchzuwinken, weil Hauptsache sie bestehen die Prüfung, auch das bekomme ich mit. Um dann natürlich auch in der Ausbildungsvergütung bis hin zur Gesellenvergütung da einiges hochdrehen zu können, würde dieser Job etwas mehr Substanz und fundiertes Wissen verlangen. Nee, und am Ende machen wir es den Menschen noch einfacher, Friseur zu werden. Weil er wird ja eh so hoch anerkannt beim Endverbraucher. Wer braucht denn noch Friseure? Wie oft ich das lese. Weil man kann sich ja selber die Haare färben und schneiden. In Amerika ist es mittlerweile ganz, ganz anders, ne? Da werden gute Friseure gefeiert wie Stars. Die nehmen mal eben so 500 € für eine Balayage. Da fragt keiner nach. Da legt sich keiner mit den Leuten an. Und wir wundern uns, dass das Handwerk so angesehen wird, wie es angesehen wird. Ja, macht den Leuten doch noch einfacher. Anstatt an der anderen Schiene mal was zu ändern, auf der anderen Seite, an der Verordnung, an den Erwartungen, an den Unternehmenden, die ausbilden, die Leine straffer zu halten, ganz ehrlich. Jeder, der Lehrlinge führt, sollte viel, viel mehr beobachtet werden und geprüft werden. Auch das ist Geklüngel. Letztens erst wieder mit einer Coaching-Teilnehmerin, die in der Erinnerung sitzt, drüber gesprochen, weil da will der andere dem einen den anderen nicht ins Bein schießen, obwohl er weiß, dass der Azubi da ausgebeutet wird, aber man kennt sich ja und dann sagt man natürlich nichts. Und das ist auch wieder diese persönliche Abgrenzung, dass ich wirklich auch sagen muss, diese Emotionalität schießt uns allen ins Bein, so lange, bis die Branche komplett kaputt ist. Und ihr seht, wie ich darüber rede, mich nervt es einfach nur. Umso mehr Einblick ich auch in dieses auszubildenden Thema gebe, weil ich bilde ja nicht aus, ja, das kann man mir auch vorwerfen. Deswegen bin ich da auch gar nicht mehr so im Thema, aber ich merke, wenn ich mich da mehr mit auseinandersetze, umso mehr kriege ich das Kotzen. Und da bevor noch mal jemand fragt, ich bilde nicht aus, weil ich gerade niemanden habe, der ausbilden möchte. Weil ich kann es nicht tun, ich habe keine Zeit, ich möchte genügend Zeitkapazität haben, wenn ich mir so eine Verantwortung ans Bein binde. Und ich lasse immer meinen Mitarbeitenden jedes Jahr, frage ich, ob wir einen Azubi wollen. Weil wir haben schon ein Konzept, wie wir das machen würden, weil wir ja ohne Assistenz arbeiten und immer nur einen Friseur an einem Kunden, das würden wir auch beibehalten wollen. Aber wie dann auch dieser junge Mensch in unserem Unternehmen ein wertvolles Mitglied werden kann. Wir haben das alles schon durchgespielt, aber dafür brauche ich trotzdem jemanden, der es macht. Und das ist eine Aufgabe, die ich niemandem aufzwingen möchte, weil das muss schon gewollt werden, muss man einfach so sagen. Wir arbeiten aber tatsächlich an Azubi-Konzepten in der Akademie, um auch irgendwie einen Beitrag dazu beizutragen. Und so wird halt dann doch noch viel verlangt, dass man es umsonst macht, weil man ja froh sein kann, dass man überhaupt angesprochen wird, dass ich mir meine Firma aufbaue mit qualitativ hochwertigen Leuten. Ich habe eine Online-Marketing-Managerin, ich habe eine Grafikerin, die haben das studiert, die kennen sich aus, BWLerin, ne, alles jetzt mittlerweile da. Und ich muss Gehälter zahlen. So, und wenn dann, wie jetzt der Friseurverband NRW auf mich zukommt und sagt, ja, mach das doch mal umsonst und dann kann man hier auch unterstützen und da unterstützen, dann nehme ich meine Ressourcen, die ich ja bezahle muss, weil ich Gehälter bezahle, für sie, damit sie vorankommen. Und das ist kein Geben und Nehmen. Das ist wieder ein Nehmen und Nehmen. Und bisher habe ich das immer nur mit Firmen und Verbänden die Erfahrung gemacht, dass es nur darum geht, Nehmen um zu nehmen. Dann bauen sich einzelne Menschen mit sehr viel harter Arbeit Ressourcen auf, Kapazität auf, stehen für etwas, auch mit sehr viel Widerwind. Und dann kommen die Firmen und sagen, ja, jetzt wollen wir aber auch davon profitieren, jetzt können sie mal was für uns tun. Weil viele Menschen dann doch wichtig sein wollen, anstatt etwas Wichtiges zu sagen oder weiter zu sagen, nehmen sie natürlich die Sachen an, weil Hauptsache sie werden gesehen. Weil da geht es halt so viel um Status und um gesehen zu werden. Und was sehen wir in dieser Branche, wie schnell man die Menschen nicht mehr sieht? Und das ist nicht mein Anspruch. Ich sage immer, ich möchte auch, dass die Leute in 20 Jahren noch gut über mich sprechen oder eine Meinung zu mir haben, anstatt ein Hoch auf einem Jahr zu haben und dann wird keiner mehr über mich sprechen. Das ist ja nicht meine Vision. Meine Vision ist ja, auf Jahre für etwas zu stehen und mir darauf etwas aufzubauen. Mit Leuten, die halt die gleiche Vision natürlich mittragen wollen. Und das ist echt tatsächlich ziemlich schwer, da Partner zu finden, die einen da wirklich unterstützen, ohne dass es nur um Profit geht, aber dass jeder von beiden Seiten halt davon was hat. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Ist egal, mit welcher Firma ich gearbeitet habe. Am Ende ist es darauf hinausgelaufen, dass intern schlechte Dinge übereingesprochen wird, weil sich da wieder irgendjemand auf den Fuß getreten fühlt. Und ich weiß ja auch, dass in der Branche selbst mit den Firmen, die wir zusammenarbeiten, dann irgendwelche Mitarbeitenden von denen im Außendienst sagen, wir sind zu teuer, Sam ist zu teuer, unsere Seminare sind zu teuer und, wo ich denke so, ey Alter, seid doch froh, dass es jemand versucht, anders zu machen, weil wir wollen doch alle mehr Geld verdienen, aber dann irgendwie nicht, aber wenn es jemand anderes will, ist es wieder scheiße, oder wie? Weil wir könnten ja alle gemeinsam mehr Geld verdienen, würden wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen, aber dann müssten wir ja wieder auf uns selbst gucken. Und das ist, glaube ich, das grundlegende Problem dieser Branche. Wir wollen nicht, dass es bei uns selbst anfängt. Und dafür habe ich echt kein Verständnis mehr. Und das nimmt einem auch super viel Energie, das muss ich echt sagen, weil man möchte was ändern. und es saugt einen aus. Und dann ziehe ich mich lieber zurück in meine eigene Bubble, mache mein eigenes Ding weiter, damit bin ich immer gut gefahren. Es ist nämlich zum größten Teil ein Kampf gegen Windmühlen, weil dann doch die großartigen Friseure und auch alteingesessenen Friseure da drüber stehen und ja auch wissen, wie der Hase läuft. Aber das ist halt auch gerade so dieses Thema, womit ich mich so befasse. Ne? Immer wieder kommen Chancen oder Optionen und dann abzuwägen, wozu sagt man ja, wozu sagt man nein. Und man möchte sich selber treu bleiben. Trotzdem sagen noch viele einem, wie es richtig gehen soll und worüber man ja auch froh sein darf. Ne? Deswegen darf man ja auch nicht nein sagen. Aber ich bin froh, dass ich mittlerweile da so gefestigt bin, dass ich mir da gar keine Sorgen mehr mache. Also vor 5 Jahren hätte ich so solche Dinge noch zerdenkt, wirklich. Aber mittlerweile kann ich da meinem Bauchgefühl gut vertrauen und sage, dann bleibe ich lieber bei mir. Und für uns ist gerade so das große Credo, dass wir die Ressourcen, die wir haben, halt für uns nutzen. Ne? Es kann nicht sein, dass ich mir Professionalität anheuere, Arbeitsplätze damit fülle, Gehälter zahle, dann für andere. Und das war zum Beispiel halt auch ein gutes Beispiel für das Hair-Festival. Das muss man einfach so sagen. Ich meine, ich habe eine Eventmanagerin im Team, die hat das gelernt. Die hat für große Firmen Events aufgebaut. Und es kann ja nicht sein, dass ihre Kapazität dann dafür flöten geht. Und das muss man ja auch nachvollziehen können. Ich bin immer ein Fan davon, dass alle Beteiligten irgendwie davon was haben. Aber ich bin kein Fan mehr davon, für alle anderen die bestmöglichen Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Und das war auch ein Learning, muss ich wirklich sagen. Das war ein Learning und es ist auch alles gut, wie es gelaufen ist. Aber mittlerweile sage ich auch, entweder bezahlt man das Geld, weil ich es wert bin, weil mittlerweile habe ich mir auch was erarbeitet oder halt nicht. Und dann habe ich genau diesen Tag dafür Zeit, um meine Projekte voranzutreiben. Weil da ist noch ein paar To-Dos sind noch auf meinem Schreibtisch, da wir ja doch noch vorhaben, sehr, sehr viel auszubauen. Und da muss man halt abwägen. Entweder lohnt es sich oder die Zeit wird anders investiert. Und ich glaube, das kann man auch so auf sein Kundengeschäft übernehmen. Guck mal, da schließt sich der rote Kreis. Zu überlegen, okay, und für welchen Kunden möchte ich meine Energie geben und für welchen halt nicht und was könnte ich stattdessen machen? Und das ist ja das Tolle. Als selbstständige Person haben wir das selbst in der Hand zu entscheiden, für was wir unsere Energien opfern oder halt auch verkaufen, um am Ende ja auch Geld zu verdienen. Oder wofür man dann kein Geld verdient, wo man es investiert, weil es für einen selbst gut ist. Wenn wir lernen, dass unsere Energie das Wichtigste ist in unserer Selbstständigkeit, dann fangen wir auch besser an, damit zu horten und unsere Kapazitäten zu schützen. Deswegen ist eins unserer großen Mottos ja auch kein Applaus für Scheiße. Denn wenn wir lernen, wenn wir Energie haben und sagen, okay, entweder mache ich jetzt einen Arschlochkunden oder ich mache Wellness, dann sollte es eigentlich sein, ich mache Wellness. Jetzt immer ganz blöd gesagt. Darum geht es. Entweder für uns investieren wir diese Energie für uns oder für Menschen, die nett sind, uns Energie schenken, die uns Spaß machen, mit etwas, was wir Spaß machen, uns Geld zu verdienen. Das ist doch das, wovon alle sprechen, mit dieser Leidenschaft Geld zu verdienen. Ja, dann aber auch wirklich mit Leidenschaft und nicht mit Blödsinn. Und ein großes Learning von mir war halt, dass wir einfach einen Job haben, wenn man mit Menschen arbeitet, die profitieren von unserer Energie. Wir haben wie ein Glas voller Wasser und jeder nimmt sich was von diesem Wasser. Wir müssen aber darauf achten, dass das Wasserglas voll bleibt, weil sonst können wir kein Wasser mehr geben. Das Wasser ist unsere Energie. Versteht sich. Und ich kam jetzt sehr oft an den Punkt, wo mein Glas Wasser leer war. Und das habe ich immer gemerkt, gerade nach dem Haarfestival, es ist jetzt nicht so lange her, deswegen ist es ein gutes Beispiel, ging es mir 4 Tage schlecht. Ich war ausgebrannt, ich war ausgelaugt, ich habe das Festival sowieso schon auf Energiesparmodus irgendwie gefahren, weil davor schon so viel los war. Es war einfach in einem blöden Zeitraum. Aber dann sagt man natürlich nicht ab, das macht man natürlich, weil man will ja nicht diejenige sein, die absagt. Ne? Also es ist ja das Gleiche wie mit Kunden in anderer Form. Ne? Und dann bin ich in ein richtig tiefes Loch gefallen, weil ich ja mittlerweile Arbeit mache, wo Leute alle was von meinem Glas wollen. Das ist auch in Ordnung, das ist auch okay, weil sie wollen Input, ich möchte Input geben, ich möchte Menschen weiterhelfen. Ich muss halt auch darauf achten, dass mein Glas voll bleibt. Und wenn ich dann in so ein Loch falle, und das muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, und ich habe noch nicht mal Geld dafür bekommen, damit ich meine Miete davon zahlen kann oder Gehälter davon zahlen kann, dann ist es das einfach nicht wert. Da kann man noch so laut applaudieren, da kann man noch so viel Werbung machen und ich kann auch noch so viel hören, wie toll ich bin, aber das ist es einfach nicht wert, weil dafür mache ich es nicht. Ich mache es nicht dafür, applaudiert zu werden, sondern Mehrwert zu bieten. Ich kann aber auch nur Mehrwert bieten, wenn es mir gut geht. Und da ist wieder der rote Faden, oder? Das ist ähnlich wie mit der Frau Müller, die wir noch nach Feierabend machen und die noch nicht mal den kompletten Preis für ihre Ansatzfarbe zahlt, weil sie ja schon seit 30 Jahren zu einem kommt. Das macht man ein, zwei Mal und nach dem fünften, sechsten Mal ist man so ausgebrannt, weil man ja schon so viele Ausnahmen macht, dass man es einfach nicht mehr gerne macht. Und ich merke halt auch immer wieder, auch wenn sie Situationen verändern, man verliert sich da total schnell dabei, wieder Ja zu sagen, wieder keine Grenzen zu setzen und es wieder irgendwie mit sich machen zu lassen, um gemocht zu werden. Das Gute ist, ich brauche keine 7 Jahre mehr, um das zu erkennen, sondern direkt danach haben wir ganz andere Standards intern festgelegt. Nur noch zu dem Preis, zu der Voraussetzung, mit den und den und den Erwartungshaltungen. Wenn nicht, ist es vollkommen fein. Es war so krass, weil es das Gleiche ist, wovon ich immer rede, aber weil es sich anders angefühlt hat, weil es ja irgendwie eine andere Situation ist, es ist aber das Gleiche in Grün. Es ist so verrückt. Und das war die letzten Wochen wirklich ein großes Learning. Und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber ich bin ja wieder in Therapie. Und da möchte ich auch ganz offen mit umgehen und euch da ein bisschen mitnehmen, weil ich jetzt nach den letzten Jahren gemerkt habe, es wird ruhiger. Es wird ja Gott sei Dank auch ruhiger. Und ich dann aber gemerkt habe, was alles so hochkommt. Und ich hatte total viel Glück, dass ich noch einen Therapieplatz bekommen hatte. Ich war schon mal in Therapie nach meiner Fehlgeburt 2017, ein knappes Jahr. Das hat mir sehr, sehr gut getan und dachte auch immer, ach, das so ein Supervisor würde mir mal wieder helfen. Und war jetzt ein bisschen auf der Suche, weil ich gemerkt habe, dass ich mit Burnout-Symptomen zu kämpfen habe. Ich habe Gedächtnislücken gehabt. Ich habe bei kleinen Aufgaben, die zusätzlich obendrauf kamen, Herzrasen bekommen. Ich war schnell überfordert, schnell gereizt. Mir war schnell Dinge zu viel. Ich habe Dinge vergessen. Ich habe ganze Gesprächsfetzen vergessen. Ich hatte dann diese tiefen Löcher, in denen ich reingefallen bin. Also auch ich habe und hatte mit Erschöpfungsdepressionen zu tun. Und ich bin an den Punkt gekommen, wo ich mit meiner ganzen Selbstreflexion nicht mehr dagegen angekommen bin. Da war ich froh, dass ich einen Therapieplatz bekommen habe mit einer sehr fähigen, systematischen Therapie. Das mache ich jetzt schon einige Wochen und ich merke jetzt schon, dass es mir etwas besser geht und es wird jetzt sich auch nochmal ändern, weil meine Tochter ja endlich in die Vollzeit-Kita-Stelle kommt. Also ich habe ja wirklich jetzt seit November ist sie in der Kita 3 effektive Stunden am Tag gehabt. 3 Stunden. Eine Stunde abgezogen mit hin, zurückbringen, Pipi machen, Kaffee trinken, frühstücken und das hat mich fast in den Wahnsinn getrieben. Wobei ich dann auch denke, was habe ich denn davor gemacht? Meine Tochter ist jetzt 3,5. Sie ist mit knappen 3 in die Kita gekommen. Davor habe ich alles nebenbei gemacht. Ich habe mal eben nebenbei eine zweite Firma gegründet, 3 Arbeitsplätze geschafft, einen Umzug gemacht in den großen Salon, 6 Mitarbeitende geführt, dann wieder 3, dann wieder 4, dann wieder 5 und jetzt wieder 3. Also da ist ja auch einiges passiert. Ich habe eine Unternehmensberatung aufgebaut, einen Online-Kurs, das tatsächlich ja auch nur mit meinen tollen Mitarbeitenden, die das so vorantreiben natürlich. Aber ich denke mir so, Alter, was habe ich denn gearbeitet und wann? Weil dieses Kind war ja immer da, die ersten 3 Jahre. Ja, und das sind Dinge, die ich verdränge, weil es waren dann die Abende, die ich dann voll hatte, als meine Tochter im Bett war. Und trotzdem hatte ich immer das Gefühl, ich schaffe halt nicht genug. Da war ich so dankbar über diesen Kita-Platz, dass ich erst gemerkt habe, wie krass stressig es noch ist, 3 Stunden zu versuchen, ja auch die Welt zu retten. Das muss man ja mal so sagen. So einen krassen, maßlosen Antrieb, dass es mich immer wieder in eine Unzufriedenheit reingedrückt hat. Und ich dachte immer, und ich habe das immer weggedrängt, weil ich dachte, wie lächerlich, weil ich muss ja nichts mehr tun. Also wirklich, ich muss Gehälter machen, ich muss Rechnungen überweisen und ab und zu mal mit meiner Steuerberaterin in Kontakt treten. Alle halbe Jahre setze ich mich mit meinen Finanzen auseinander, also nochmal eine Kalkulation und wie läuft es und bla. Aber effektiv habe ich nichts mehr. Ich habe alles abgegeben. Ich bin nur noch dafür da, Projekte für die Zukunft zu erschaffen. Ob das jetzt ist oder in einem halben Jahr, ist eigentlich jetzt erstmal egal. Deswegen habe ich mir das auch gar nicht zugesprochen, dass ich denke, wie kann ich denn jetzt einen Burnout haben? Ich arbeite ja gar nicht mehr so viel. Ich bin ja auch 70 Stunden Wochen im Salon gewohnt, ne? Und habe mir das sehr lange nicht zugesprochen. Aber auch da habe ich gelernt, jeder hat ein Fass voller Kapazität. Und es gibt Menschen, die sind ein bisschen sensibler, die lassen halt den Druck ab, bevor das Fass überläuft. Dann gibt es so ein Fass wie mich. Ich bin unfassbar belastbar. Ich bin überaus belastbar. Das heißt, den Druck, den das Fass macht, wenn es voll läuft, kann ich komplett wegignorieren. Ich kann Gefühle und Emotionen von mir abschneiden, um zu überleben. Ist eine Überlebensstrategie aus meiner Kindheit, ist halt natürlich auch eine Überlebensstrategie in meiner Arbeit. Wobei mich meine Arbeit ja auch viel gerettet hat, das muss man halt auch sagen. Auch in meiner Ehe, die mir auch so einiges abverlangt hat und wo ich so unglücklich war, war die Arbeit das Einzige, was mir regelmäßig meine Höhen geschenkt hat. Meine Wertschätzung, meinen Zuspruch und auch meine Selbstachtung und auch meine Stärke mir gegeben hat. Und immer wenn ich nach Hause gekommen bin, war es wie so eine dunkle Wolke, die mich da empfangen hat. Und meine Arbeit hat mich auch viel gerettet, weil ich meine Arbeit immer nur mit was Positivem assoziiere. Und wie das so ist, wenn man zur Ruhe kommt, merkt man dann vielleicht, dass doch sehr viel Druck auf diesem Fass ist. Und dann kommt immer diese Totschlagfrage. Frau Schüller, wer sind Sie denn außerhalb Ihres Jobs? Wer bist du außerhalb deiner Arbeit? Und da versuche ich gerade dran zu arbeiten, weil die Arbeit ist halt nur Arbeit. Und ich konnte das mal gut, gerade als ich Alex kennengelernt habe, das erste Jahr, war so, ich lasse alles mal auch ein bisschen liegen, ich hatte andere Prioritäten, ich war verliebt, ich bin verliebt, um Gottes Willen, ne? Aber irgendwie dann mit dem Umzug und diesen Sachen, die man dann so regeln muss, kam ich wieder in diesen Modus, dass dieses Fass einfach überläuft. Und bevor ich mich damit befasse, stürze ich mich halt lieber in Arbeit. Und ich glaube, das ist ein Zuspruch, den wir alle uns machen sollten, zu erkennen, dass übermäßig viel Arbeit auch einfach nur eine Strategie ist, um von sich abzulenken. Das war eine Wahrheit, mit denen hatte ich jetzt die letzten Wochen zu kämpfen. Am Ende lenkt die Arbeit von etwas anderem ab, weil es ist nicht normal, ein Workaholic zu sein. Ich werde es auch immer irgendwie sein. Vielleicht gehöre ich auch einfach zu den Menschen, die nie gelernt haben, sich selbst Anerkennung und Respekt und Zuspruch zu geben, ohne es von außen zu brauchen oder von der Arbeit zu brauchen, von Erfolgen zu brauchen. Das geht aber jetzt zu tief, da bin ich noch nicht. Aber wenn man sich sehr erfolgreiche Menschen anguckt, verfolgt denen ja irgendwie immer dasselbe, nach etwas mehr zu streben. Und ich sage ja immer, ich würde gern Millionärin sein. Und ich bin gerade froh, dass es nicht so ist, weil ich würde mich dann wahrscheinlich totarbeiten. Weil mit mehr einer Million auf dem Konto hätte ich viel zu viele Möglichkeiten. Ich würde Arbeitsplätze schaffen, ich würde investieren, ich würde mir was aufbauen. Also es hat auch einen Grund, warum das jetzt gerade noch nicht so sein sollte, weil ich jetzt erstmal lernen muss, eine private Sam wieder zu führen. Eine Sam, die Druck aus ihrem Fass lässt, die ihre Energie auftankt und ihr Glas wieder füllt mit Dingen, die mir Energie schenken. Und das war auch eine große Frage, mit der ich mich befassen musste. Was schenkt mir eigentlich Energie? Und das ist meine erste Antwort natürlich auch, ja, die Arbeit. Aber damit verarscht man sich ja auch selbst. Weil die Arbeit führt ja dazu, dass man seine Kapazitäten zwar etwas wieder füllt, aber nur auf diesem Reservespeicher. Aber energiefüllende Dinge haben nichts mit Arbeit zu tun. Es ist Wandern, es ist Sport. Ich bewundere das immer, wenn es bei Leuten Sport ist. Bei mir ist es leider nicht so. Sport ist bei mir immer erstmal so eine To-Do auf meiner To-Do-Liste. Aber sich halt um sich selbst zu kümmern, ohne Erwartungsdruck, ohne Umsatzdruck, ohne Anerkennungsdruck. Deswegen kann ich es auch so gut nachempfinden, was für ein Struggle es ist, Nein zu sagen. Und ich habe diesen tagtäglichen Kundenkontakt nicht mehr. Ich habe aber ja für mich ja Wege gefunden, mich da rauszukämpfen und für jetzt einfach nochmal andere Kämpfe, weil ich es für mich selbst noch nicht so richtig 100% aufgebrochen habe. Und es ist halt auch völlig in Ordnung und deswegen erzähle ich das auch so, weil jeder hat sein Päckchen zu tragen. Nichts passiert einfach so. Ich habe letztens gelesen, der klügste Mensch ist der, der sich zu 100% versteht. Und ich glaube, so ist das auch. Man selbst ist sein größtes Projekt und das kann Spaß machen. Das führt auch manchmal zu Leidensdruck und zu, ich nenne es so gerne, Wachstumsschmerzen. Wachstumsschmerzen sind, wenn man Prozesse durchlebt, die halt super unbequem sind. Man weiß, aber wenn man das hinter sich hat, dann geht es einem besser und man ist wieder persönlich gewachsen. Und ich hatte die letzten Wochen sehr viel Wachstumsschmerzen. Jetzt komme ich gerade langsam ein bisschen zur Ruhe. Ich lasse wieder mehr zu und kann mich auch mal bewusster auf mein Privatleben fokussieren. Das klingt so blöd, aber ich saß sehr, sehr lange in dem ICE und das Leben ist an mir vorbeigerast. Auch ums Überlebenswillen. Aus diesem Überlebensmodus bin ich sehr lange nicht mehr rausgekommen. Und jetzt habe ich endlich eine sichere Umgebung, eine sichere Beziehung und muss erstmal lernen, wieder aus meinem Überlebensmodus rauszukommen, dass ich merke, okay, ich bin hier sicher, ich bin hier safe, ich muss mich nicht mehr schützen, ich muss mich nicht mehr mit Arbeit schützen. Das ist schon krass, weil auch rückblickend ist das nichts, was jetzt kommt erst seit den letzten 2-3 Jahren, dass sich das jetzt hier in etwas wie Burnout entwickelt hat. Dieses Fass füllt sich schon bei mir, seit ich 17 bin. Und weil ich halt so unfassbar belastbar bin, sagte auch meine Therapeutin, es ist kein Wunder, wenn es jetzt nicht gekommen wäre, dann nächstes Jahr. Ich wäre definitiv zu dem Punkt gekommen, wo das Fass überläuft. Ich habe, seit ich 17 bin, kein ruhiges Jahr mehr gehabt. Ich bin ausgezogen, eine Ausbildung gemacht, meinen Meister gemacht, vor der Selbstständigkeit noch angestellt gewesen, da auch Theater gehabt. Dann die ersten 2-3 Jahre der Selbstständigkeit, wir werden es alle kennen, die sich selbstständig gemacht haben, geht es ja auch nur um den Überlebenswillen. Dann die erste Mitarbeiterin gehabt, plötzlich schwanger gewesen, das Baby verloren, die Mitarbeiterin aber behalten mit Beziehungstheater dahinter. Eine zweite Mitarbeiterin, dann haben sich meine Mitarbeiterinnen gegen mich verschworen. Eine Mitarbeiterin ging, die anderen habe ich ausgetauscht, die andere hat mich dann unter Druck gesetzt und die habe ich dann freigestellt. Dann neue Mitarbeiterinnen gefunden, die mehr zu mir passen. Dann eine vermeintlich alte Liebe wieder gefunden, geheiratet, schwanger gewesen, Corona gehabt. Corona auch selbst gehabt. Gemerkt, dass diese Ehe eigentlich auch nur wieder ein Projekt ist, welches sich nicht gerecht werden kann, weil es nicht der richtige Partner ist. 3 Jahre lang keine Zuneigung, keine Liebe erfahren. Mich da rausgekämpft, der glücklichste Mensch der Welt gewesen. 1 Jahr Scheidungskrieg, für 3 Jahre 75.000 Euro, ohne Ehevertrag. Vorwürfe wegen Kindeswohlgefährdung, weil ich Penisse auf Ostereiern neben meiner Tochter gemalt habe. Das Vorleben vom Elternsein, obwohl keine Elternschaft mehr gelebt wird, vor meiner Tochter. Eine Zeit, wo meine Tochter nicht zu ihrem Dad wollte. Und plötzlich wollte meine Tochter nicht mehr zu mir durch Einfluss von außen. Kurz allein gelebt und diesen wundervollen Mann kennengelernt, der mir erstmal wieder gezeigt hat, wie man als Frau gesehen wird. Dann 1 Jahr lang Anwaltsbriefe und gute Miene zum bösen Spiel machen für meine Tochter. Dann endlich einen Kita-Platz bekommen für 4 Stunden am Tag. Endlich umgezogen aus diesem schlimmen Haus, ausgezogen, wo ich mich so schlecht gefühlt habe, dass ich da, wenn ich da jetzt noch 1 Jahr länger gelebt hätte, hätte ich mich da erhangen. Endlich der Neuanfang. Parallel noch sich bei Instagram präsentieren, stark zu sein. Aber wenn man sich bei mir auf eine Sache verlassen kann, dass ich aus jeder Krise stärker rausgegangen bin. Ich habe das Talent, wie Phönix aus der Asche zu steigen. Aber ich bin jetzt so weit, dass es kein Drama mehr braucht, um weiter erfolgreich zu sein. Ich bin wirklich so weit. Am Ende bin ich aus allem besser rausgegangen, als ich reingegangen bin. Und mir ist bis heute nichts passiert und es wird mir auch nichts passieren. Aber das alles mal zu verarbeiten, ich habe ein Leben für 5 geführt. Seinem Körper und seinem Geist endlich zuzustehen, dass man jetzt sicher ist, da wo man ist, da habe ich einfach gemerkt, da brauche ich Hilfe bei. Und es ist überhaupt nicht verkehrt, sich dann dafür Hilfe zu holen. Ja, ich bin selbst erstaunt, wie privat das jetzt hier wurde. Und ich hoffe, es wird mir nicht zum Verhängnis, aber ich werde sie einfach hochladen und freue mich natürlich auf positives Feedback. Aber ich wäre halt auch nicht ich und ich möchte authentisch sein und bleiben und möchte da jeden abholen, der halt mit sich struggelt und Probleme hat und auch diesen Wachstumsschmerz zu durchleben. Und ich kann jedem sagen, es wird besser. Es wird besser und man muss manchmal leiden, bevor es besser wird. Und es ist auch okay, immer die starke Person zu sein. Aber ich kann da auch jedem ans Herz zu legen, weil ich ja auch so bin. Ich sage ja immer, ich schaffe das schon irgendwie. Das geht schon irgendwie. Aber mittlerweile frage ich mich halt auch, unter welchen Umständen möchte ich die Dinge schaffen. Ich glaube, das hatten wir schon mal in irgendeiner Folge, aber ich wiederhole mich da gerne. Gerade an die emanzipierten, starken, ich nenne sie jetzt leider mal so Powerfrauen. Ich weiß, dass ihr das alles schafft. Ihr wisst, dass ihr alles schafft, was ihr wollt. Jeder Mensch schafft das, wenn man es wirklich will. Aber sich auch wirklich die Frage zu stellen, unter welchen Umständen möchte ich die Dinge schaffen? Welchen Preis möchte ich dafür zahlen? Und wie soll es mir dabei gehen? Ich hoffe, die Folge hat dir trotzdem gefallen. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen positiver. Versprochen. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, eine erfolgreiche Woche. Und wir hören uns ganz bald wieder. Bis dann.